Ja, ich möchte auch noch mal ganz kurz beten. Herr Jesus, ich bitte dich jetzt um Freimut und ich bitte dich, dass du selbst ja durch dein Wort zu unseren Herzen sprichst und dass es alles durch deinen Geist geschieht. Amen.
Amen.
Ja, es soll nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. So spricht der Herr Zebaoth. In Jesaja 4, Vers 6 steht diese Stelle. Und dieses Wort stand in der Tageslosung der Herrnhuter Brüdergemeinde am 26. Mai. Und ich denke, es passt sehr wunderbar in unsere Pfingstzeit hinein, wo wir uns daran erinnern, dass damals vor 2000 Jahren der Heilige Geist auf die Jünger und die zum Glauben gekommenen ausgegossen worden ist und die erste Gemeinde entstand. Ja, es soll auch in der Gemeinde Jesu nichts durch menschliche Kraft und Weisheit, durch unser Fleisch, sondern durch den Geist des Herrn geschehen. Ist das richtig? Ich denke, wir bejahen das alle. So soll es sein. Aber ist das auch Realität bei uns? Es soll auch in der Gemeinde Jesu nichts durch menschliche Kraft und Weisheit geschehen, sondern durch den Geist des Herrn. Ist das auch Realität bei uns? In den Gemeinden allgemein und bei uns in der Arche in Lübeck? Wir wünschen uns alle die Kraft des Heiligen Geistes. Wir loben ihn, wir preisen ihn, wir flehen. Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus über uns. Lass Wasser fließen, Herr, von deinem Thron. Gieß aus den Segenstrom. Diese Liedstrophe entspringt dem verständlichen Wunsch, Gott zu erleben. Der Mensch ist schwach und Gott ist allmächtig. Er kann sich in seiner Gemeinde offenbaren mit gewaltigen Kraftwirkungen, mit der Fülle der Geistesgaben, mit mächtigen Zeichen und Wundern und Scharen von Bekehrungen, so wie auch in der ersten Gemeinde, so auch heute noch. Spektakulär. Aber es geschieht nicht immer. Gott ist auch ein verborgener Gott, der im Stillen und Verborgenen handelt, am inneren Menschen. Wenn wir auf Gottes Wirken nur an seinen sichtbaren Kraftwirkungen festmachen, dann passiert es leicht, dass wir die Frucht des Geistes aus dem Blick verlieren. Und die ist nämlich vergleichsweise unspektakulär. Was ist an Geduld, an Freundlichkeit, an Treue, an Sanftmut, an Keuschheit? Was ist da schon spektakulär? Alles Frucht des Geistes, wie Liebe, Freude, Friede. Nehmen wir das wahr, wenn Gott zum Beispiel durch eine schwere Zeit seine Geduld, seine Treue, seine Sanftmut, seine Liebe in unser Wesen hineingraviert und uns so hineinverwandelt in das Ebenbild Jesu, seines geliebten Sohnes? Das ist vergleichsweise unspektakulär. Das übersehen wir vielleicht so leicht in unserem eigenen Leben und auch im Leben der anderen. Aber es ist eine gewaltige Kraftwirkung Gottes. Das schafft nur der Heilige Geist. Aber es ist oft verborgen und deswegen nehmen wir es vielleicht so manches Mal nicht wahr. Und ich möchte eigentlich ganz gerne in dieser Predigt uns den Blick auch wieder darauf richten, was Gott an unserem inneren Menschen tut. Vielleicht ergeht es uns so ähnlich wie Elia auf dem Berg Horeb. Elia sollte von Gott aufgerichtet werden, durch eine Begegnung mit dem Herrn. Gott wollte sich Elia zeigen. 1. Könige 19, 11-13. Der Herr sprach: Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber, ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus. Der Herr war nicht in dem Spektakulären, er war in dem stillen, sanften. Das ist auch manchmal bei dir der Fall. Nur siehst du es vielleicht nicht und lässt sich nicht darauf ein. Versteht mich bitte nicht falsch. Es geht nicht um entweder oder. Gott kann beides und er tut auch beides. Ich möchte hiermit nur deutlich machen, schaut nicht nur auf die äußeren Manifestationen Gottes, schaut auch auf das, was Gott in eurem Inneren tut, auf die Frucht des Geistes, auf die Veränderung des inneren Menschen. Das sind gewaltige Kraftwirkungen Gottes. Das schafft nur der Heilige Geist. Das kannst du nicht von dir selber. Das war zum Beispiel das Problem auch in Korinth. Man kann sagen, es war eine Gemeinde, die reich war an äußeren Manifestationen Gottes. Sie hatte alle Geistesgaben. Ein Außenstehender, der in die Gemeinde gekommen wäre damals, hätte gesagt: Wow, was für eine Gemeinde, hier ist aber Gott mitten und mächtig am Werk. Aber es war eine Gemeinde, die arm war an der Frucht des Geistes. Im Grunde genommen war es eine unreife, infantile Gemeinde, in der das Fleisch regierte. Einer wetteiferte mit dem anderen um die größere Geistesgabe. Einer stritt sich mit dem anderen um die rechte Theologie. Einer hielt sich für geistlich reifer als der andere. Es gab Zank und Streit und Überheblichkeit. Dabei hatten die Korinther alles. Nur eines fehlte: die Liebe. Mit anderen Worten, die Frucht des Geistes. Deshalb musste Paulus ihnen am Ende sagen: Das ist alles unnütz, was ihr da macht, wenn ihr keine Liebe habt. Wie ist es bei uns, Geschwister? Suchen und sehen wir nicht auch Gott in den sichtbaren Manifestationen und denken vielleicht manchmal, wenn wir nichts sehen, ja, wo ist dann Gott? Ist er dann überhaupt noch bei uns? Tut sich noch was? Wir gucken vielleicht darauf, ob noch die eine oder andere Gabe fehlt und sehen vielleicht nicht, dass uns etwas noch viel tiefergehendes fehlt. Die Frucht, die Liebe. Es geht doch Gott primär um dich und mich. Du und ich, wir sollen hineingestaltet werden in das Ebenbild Jesu Christi. Das ist doch das, was Gott vorhat mit unserem Leben. Das und die Evangelisation, dass Menschen zum Glauben kommen. Das ist das primäre Ziel. Gott geht es um dich und um mich. Er möchte dich verändern. Das ist das primäre Ziel. Es geht darum, Frucht zu bringen. Das ist der Wille Gottes für uns. Aber wie sieht das da viele Leute vielerorts aus unter uns Christen mit dieser Frucht? Frucht des Heiligen Geistes, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, vor allem der Liebe Gottes, an der ja seine Kinder und seine Jünger erkannt werden sollen. Sehen wir da nicht oft das Gegenteil? Spaltung, Misstrauen, Verletzung, Unversöhnlichkeit, Stolz bis hin zu geistlichem Hochmut, Achtlosigkeiten, Lieblosigkeiten, Missverständnisse. Woran liegt es denn nun, dass wir statt Frucht so oft auch das Gegenteil sehen? Liegt es an Gott, dass er unsere Gebete nicht erhört? O Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus über uns, lass Wasser fließen, Herr, von deinem Thron gieß aus den Segenstrom. Hört er diese Gebete nicht? Liegt es vielleicht am Bruder, an der Schwester? Liegt es an der Gemeinde? Liegt es an ihrer Leitung? Oder liegt es nicht vielleicht auch an mir persönlich? Nichts gegen das Lied oder der Bitte um Erweckung. Wir brauchen Erweckung. Wir brauchen, dass Gott uns wachrüttelt. Aber ist es nicht oft so, an Gott liegt es nicht? Er hält seine Liebe nicht zurück. Vielmehr ist die Wahrheit, Römer 5,5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das griechische Wort für ausgegossen, was hier steht, heißt ausgeschüttet. Es steht für ein überfließendes, reichliches Ausgießen. Es hat geschüttet, sagen wir manchmal, wenn wir, ja, wenn der Himmel förmlich seine Schleusen geöffnet hat. Letzten Sonntag hat es so geschüttet. Da bin ich in den wenigen Metern von der Haustür schon zum Auto schon völlig durchnässt gewesen. Gott hat seinen Geist nicht in homöopathischen Dosen in unser Herz hinein, mit einer Pipette hineingetröpfelt. Gott hat alle seine himmlischen Schleusen geöffnet, als er seinen Geist in dein und mein Herz gegeben hat. Gott hat Heiligen Geist geschüttet. Im Titusbrief spricht Paulus vom Heiligen Geist, den Gott reichlich über uns ausgegossen hat. Also, an Gott kann es doch wohl nicht liegen, wenn Misstrauen da ist, wenn Spaltung da ist, Verletzungen da sind, Unversöhnlichkeit da sind, Stolz, Achtlosigkeiten. Wenn sowas unter uns in der Vergangenheit zu beobachten war oder auch in der Gegenwart, dann gibt es dafür nur einen einzigen Grund. Es menschelt. Dann sitzt das Ich auf dem Thron. Dann müssen wir unsere Knie vor Gott beugen und Buße tun. Dann muss das Ich abgesetzt werden und Jesus muss auf den Thron. Jakobus 4,1, woher kommt denn Streit, woher Krieg unter euch? Kommt es nicht daher aus euren Gelüsten, die da streiten in euren Gliedern? Und das Schlimmste, finde ich, ist, wenn wir anderen noch die Schuld geben und diese Schuld und diese Sache mit geistlichen Argumenten noch argumentieren, anstatt den Balken im eigenen Auge zu sehen. Aber so soll es gerade nicht unter uns sein. Es soll nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Was war damals die Situation, in die Sacharja diese Worte hineinsprach? Gott sollte durch Sacharja Zerubabel Mut machen. Zerubabel war beauftragt, nach dem Exil den Tempel Gottes wieder aufzubauen in Jerusalem. Aber es kam immer wieder etwas dazwischen. Es haben sich Feinde gebildet, herausgestellt, die diesen Plan zunichte machen wollten. Und so zog es sich über Jahre und Jahre hin und es kam nicht richtig voran. Es wurde ja mutlos, die Leute wurden mutlos und der Bau geriet in Stocken. Und da kam diese Botschaft von Zerubabel, es soll nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Das war sehr ermutigend. Gott selbst würde eingreifen. Gott selbst würde dafür sorgen, dass der Tempel nicht nur begonnen wird, sondern dass er auch vollendet wird. Denn es ist das Werk des Herrn. Und das kann keine menschliche Kraft und Gewalt verhindern. Eine sehr mutmachende Botschaft. Auch für uns Christen, denke ich. Und Paulus überträgt den Gedanken auf den menschlichen Tempel, indem er sagt, Philipper 1,6, ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden auf den Tag Christi Jesu. Was ist denn das gute Werk in uns? Das ist die Umgestaltung in die Jesusähnlichkeit. Das ist das gute Werk in uns, was vollendet werden kann, wird durch den Geist Gottes. Und darum dürfen wir guter Zuversicht sein, dass der in uns angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Aber wir stehen immer wieder in der Gefahr, im Fleisch vollenden zu wollen, was Gott durch seinen Geist begonnen hat. Den Galatern musste er vorwerfen, seid ihr so unverständlich, im Geist habt ihr angefangen, im Fleisch wollt ihr es vollenden? Aber das Reich Gottes ist ein geistliches Reich. Es atmet göttliches Leben. Es kann nicht durch unser Fleisch gebaut werden. Der Geist ist, der lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Johannes 6,63. Jesus in und durch uns will sein Reich bauen. Ich will meine Gemeinde bauen, hat Jesus gesagt. Der Geist Gottes muss die treibende Kraft sein, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Das müssen wir immer wieder lernen. Ohne den Geist Gottes geht nichts im Reiche Gottes. Da hat unser Wille keinen Platz. Da geht es nicht um unseren Willen. Da heißt es, dein Wille geschehe, Herr. Aber unser Fleisch macht uns immer wieder Schwierigkeiten. Das kennen wir alle aus unserem eigenen Leben. Das kenne ich aus meinem Leben, das kennt ihr aus eurem Leben. Aber im Reich Gottes geht nichts ohne den Geist Gottes. Schon ganz am Anfang, im ersten Kapitel der Bibel, bei der Schöpfung taucht der Geist auf. Und im letzten Kapitel, Offenbarung 22, auch da ist der Geist noch dabei. Da spricht er zusammen mit der Braut, komm, und wer es hört, der spreche, komm, und wen da dürstet, da komme herzu. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Gleichsam wie eine Klammer, vom ersten bis zum letzten Kapitel der Bibel, will Gott uns sagen, es geht im Reiche Gottes nichts ohne den Geist Gottes. Es ging übrigens auch bei Jesus nichts ohne den Geist Gottes. Der hat auch nicht nur so aus sich heraus alles gemacht, weil er Gottes Sohn war. Nein, er sollte unser Vorbild sein für uns. Und deshalb hat er alles aus dem Geist heraus gemacht. Ohne den Heiligen Geist ging bei Jesus auch nichts. Er wurde durch den Heiligen Geist gezeugt. Er wurde durch den Heiligen Geist bevollmächtigt. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt zu verkünden das Evangelium, hat er gesagt. Er wurde durch den Heiligen Geist geleitet, der Versuchung des Satans zu widerstehen. Jesus aber voll Heiligen Geistes kam zurück vom Jordan und er wurde vom Geist in der Wüste umhergeführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und Jesus hat mit geistlichen Mitteln, mit dem Wort Gottes, dem Teufel widerstanden. Jesus hat Gott, seinen Vater, durch den Geist angebetet. Er hat ja selber gesagt, Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Jesus hat durch den Geist geredet. Der Geist ist der, der lebendig macht, hat er gesagt. Die Worte, die ich zu euch rede, die sind Geist und sind Leben. Jesus freute sich im Heiligen Geist. Lukas 10, 21. Vater, ich preise dich, Herr des Himmels, weil du dies und den Klugen, den Weisen und Klugen verborgen hast. Jesus hat in der Kraft des Heiligen Geistes gewirkt. Er kam in der Kraft des Heiligen Geistes wieder nach Galiläa und die Kunde von ihm, das heißt von seinen Wundern, von seiner Weisheit, erscholl durch das ganze umliegende Land. Jesus hat die Dämonen durch den Geist ausgetrieben. Er hat ja selbst den Pharisäern gesagt, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Und selbst die letzten Worte von Jesus, die waren noch vom Geist, nämlich prophetisch, damit die Schrift erfüllt würde: mich dürstet. Es ist vollbracht. Wenn wir nun so ein großes Vorbild in Jesus haben, sollten wir es da in der Gemeinde mit fleischlichen Mitteln versuchen? Ohne den Heiligen Geist geht nichts, auch nicht in der Gemeinde. Das Gleiche, was wir an Jesus sehen, soll doch auch an uns sichtbar werden. Auch die Gemeinde Jesu ist durch den Geist Gottes gezeugt, wie Jesus, nur geistlich. Wir erinnern uns an Pfingsten daran. Jedes einzelne Glied ist wiedergeboren. Nicht aus menschlichem Glied, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren. Jedes einzelne Glied am Leibe durchströmt göttliches Leben. Ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und dieses neue Leben, Jesu Leben, soll sich entfalten unter uns. Das ist der Wille Gottes für uns. Nicht Gleichgültigkeit, nicht Lieblosigkeit, nicht Unversöhnlichkeit, nicht Überheblichkeit soll sich entfalten, sondern göttliches Leben, Lebenssaft, Leben von oben. Die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen, lassen Sie sie doch strömen unter uns. Darin wird jedermann erkennen, dass wir Jesus Jünger sind, so ihr Liebe untereinander habt. Ist diese göttliche Liebe ein Kennzeichen von uns? Jesus will, dass die Arche daran erkannt wird, an dieser göttlichen Liebe. Daran soll die Arche erkannt werden, wenn wir diese Liebe untereinander haben. Was würden unsere Geschwister über uns sagen? Ist diese Liebe ein Kennzeichen von uns, von dir und von mir? Ist die Frucht des Geistes in deinem Leben zu sehen? Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Wir wollen so oft Gottes mächtiges Wirken sehen unter uns. Da strecken wir uns nach aus. Die mächtigste Kraft Gottes ist seine Liebe. Strecken wir uns doch nach der Liebe aus. Es gibt nichts Mächtigeres als die Liebe Gottes. Und nichts, mit dem wir Gott mehr ehren können, als diese Liebe wieder zu spiegeln. Nichts Höheres, nichts Edleres, nichts Wünschenswerteres, nichts Erstrebenswerteres als diese Jesus-Ebenbildlichkeit. Diese Liebe wird dann daran sichtbar, dass wir auch unseren Bruder lieben. Johannes sagt, du kannst nicht sagen, du liebst Gott, wenn du deinen Bruder nicht liebst. Denn wie kannst du Gott lieben, den du nicht siehst, und deinen Bruder, der gleich neben dir steht und den du nicht liebst, den liebst du, sagst du, den liebst du? Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in der Tat und Wahrheit. Lasst uns einander dienen, lasst uns einander auferbauen als lebendige Steine zum geistlichen Hause, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind. Weißt du, wenn du dem Bruder dienst, dass es ein geistliches Opfer ist? Wenn du hier die Toiletten putzt oder wenn du den Lobpreis machst oder wenn du hier saugst oder wenn du den Rasen mähst, weißt du, dass es ein geistliches Opfer ist? Gott wohlgefällig, ein lieblicher Geruch, der vor den Höchsten kommt. Ja, alles in der Gemeinde des Herrn soll vom Geiste Gottes bewegt geschehen. Es soll nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Wenn wir anbeten, soll es im Geiste sein. Wenn wir reden, soll es gottgemäß sein. Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Lasst uns nicht einander beneiden oder bekämpfen. Ein jeder sehe auf sich selbst. Ein jeder nehme den Kampf selbst auf mit seinem Fleisch. Denn unser Kampf ist nicht nur gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die geistigen Mächte der Bosheit und der Himmelswelt. Und all das, was ich eben angesprochen habe, das geschieht eben nur, wenn wir zulassen, dass Gottes Geist uns regiert. Es soll nicht durch unsere Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr. Damit diese ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft, denn der Krieg ist des Herrn. Auch die Arche soll inne werden, dass der Herr seine Gemeinde nicht durch menschliche Kraft baut, denn der Gemeindebau ist des Herrn. Wenn wir nun sehen, dass Jesus alles nur durch den Heiligen Geist machen konnte, wenn wir alles nur durch den Heiligen Geist machen können und sollen, wie geht es denn dann mit dem Heiligen Geist? Wie machen wir das denn? Das möchte ich zum Schluss nochmal betrachten. Was können wir tun, dass so, wie ich es beschrieben habe, das Leben Jesu bei uns ja mächtig wirkt? Wie macht man das? Die Antwort ist erst einmal, das können wir nicht machen. Das kann nur er. Es soll ja eben nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Das Gute ist dann natürlich, Gott erwartet nicht von dir, dass du die Frucht erzeugst. Es soll ja durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr. Ich, der Herr, das ist mein Name, ich will meine Ehre keinem anderen geben. Ja, wie können wir denn da Hand in Hand mit dem Herrn zusammenwirken, damit der Herr seine Gemeinde baut, damit am Ende ihm alle Ehre zufällt? Wie können wir im Geist leben? Wie im Geist Frucht bringen? Das Geheimnis ist wohl, in ihm zu bleiben. Johannes 15, 4-5. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus beschreibt hier diese Verbindung sehr anschaulich. Er ist der Weinstock und jeder einzelne von uns, der hier sitzt, ist eine Rebe. Aber jede Rebe hier unter uns kann die Frucht nicht von sich aus erzeugen. Sie muss am Weinstock bleiben. Der Saft, der Lebenssaft, der muss vom Weinstock in uns hinein übertragen werden. Dazu müssen wir an ihm bleiben. Wir wollen alle Frucht bringen. Wir wollen alle in ihm bleiben. Aber wie bleiben wir denn nun in ihm? Wie bleiben wir in Christus? Ich denke, da gibt es eine Fülle von Facetten, aber ich möchte nur eine einzige rausgreifen und sie am Ende nur noch durch zwei ergänzen, aber nur der Vollständigkeit sie erwähnen. Aber ich möchte mich konzentrieren nur auf einen Aspekt. Wie bleiben wir nun in ihm? Wir sehen, dass es kein Automatismus ist in dieser gefallenen Welt, die ja immer wieder gegen Gott streitet. Selbst unser eigenes Fleisch streitet gegen den Geist, begehrt auf gegen den Geist, sodass wir nicht tun, was wir tun wollen. Das merken wir schon in unserem eigenen Leben. Es erfordert immer wieder unsere eigene Entscheidung. Ja, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und darin liegt, meine ich, das Geheimnis des geistlichen Lebens. In den täglichen Entscheidungen immer wieder Ja sagen zu Gottes Willen. Das ist in ihm bleiben. Wir können nicht geistliches Leben erzeugen. Das will Jesus wirken, durch seinen Geist. Aber wir können in den konkreten Situationen unseres Alltags die Entscheidung treffen. Nicht wie ich will, sondern wie du willst, Herr. Wir können Ja sagen zum Willen Gottes. Und dann, davon bin ich überzeugt, kommt die Kraft, die Weisheit, die Liebe, die Geduld, die Freude, die wir brauchen. Dann kommt der Lebenssaft vom Weinstock. Ja sagen. Dann kommt der Lebenssaft. Das ist nicht immer schwer. Mein Joch ist sanft, sagt Jesus. Aber auch nicht immer leicht, seinen eigenen Willen aufzugeben, seine Ängste und Sorgen aufzugeben, sich praktisch fallen zu lassen in die gewaltige Hand Gottes. Loszulassen, so hat Dieter es am letzten Sonntag gesagt, dieses Loslassen, das ist nicht immer leicht. Aber Jesus hat es uns vorgemacht. Erinnern wir uns, was im Garten Gethsemane geschah. Da bekam Jesus große Angst vor dem Martyrium und vor der Gottverlassenheit und alles, was ihn erwartete, vor diesem großen Kampf. Und er hat gebetet, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das ist jetzt das Spannende und Entscheidende. Was geschah denn, als Jesus das gesagt hatte nach dem langen Kampf? Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Da steht, vielleicht können wir das zeigen, aber ist vielleicht jetzt, ich sage diesen Vers jetzt, Lukas 22, Vers 43, da steht, da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Als er Ja gesagt hatte, ja Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Da erschien ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und das ist meines Erachtens das Geheimnis des geistlichen Lebens, in ihm bleibens. Ja sagen zum Willen Gottes. Und dann erfahren wir, dass himmlische Kräfte in unser Leben hineinkommen. Jesus musste und sollte die Kraft zum Aushalten des Martyriums nämlich nicht aus sich selbst herausholen. Er musste Ja sagen. Und dann bekam er Mut und Kraft von oben, den schweren Weg ans Kreuz zu gehen und zu überstehen. Als er Ja sagte, bekam er die Kraft, die Schmerzen am Kreuz auszuhalten, die Kraft der Versuchung zu widerstehen, zurückzuschmähen oder vom Kreuz abzusteigen, die Liebe für seine Peiniger zu beten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, die Liebe zum Schächer am Kreuz, die Liebe auch noch unterm Kreuz oder am Kreuz für seine Mutter zu sorgen. Ja, so ist es. Wir sind in der Verantwortung, unseren Willen immer wieder in den Einklang mit Gottes Willen zu bringen, Ja zu sagen. Und Gott übernimmt dann die Verantwortung, daraus Frucht erwachsen zu lassen. Der Ackerbauer kann keine Furche ziehen, wenn der eine Ochse in die eine Richtung zieht und der andere in die entgegengesetzte. Beide müssen in die gleiche Richtung ziehen. Du musst dich, wenn du am Reich Gottes mitarbeiten willst, in die Richtung Jesu bewegen. Da kannst du nicht deinem eigenen Willen folgen. Das geht nicht. Nehmt auf euch mein Joch, damit meint Jesus, zieh in die gleiche Richtung wie ich. Nimm meinen Willen an. Lass dich für meinen Willen einspannen. Entscheide dich für meine Richtung. Dann kann ich dich gebrauchen. Und du wirst sehen, du wirst Frucht bringen. Ja, lass uns es doch diese Woche ganz neu nochmal ausprobieren. In den täglichen Entscheidungen zu überprüfen, Herr, bin ich gerade auf meinem Weg? Soll mein Wille geschehen gerade? Oder was ist dein Wille? In den täglichen Entscheidungen sich für den Weg Gottes zu entscheiden. Ja, Vater, dein Wille geschehe. Gott hat uns ja schließlich nicht in Unkenntnis zurückgelassen, dass wir seinen Willen nicht wüssten. Das Problem ist ja in der Regel nicht, dass wir nicht wissen, was sein Wille ist. Das Problem ist ja in der Regel, dass unser Ja zum Willen Gottes fehlt. Und das Problem sind auch in der Regel nicht die anderen. Wir selbst sind meistens das Problem. An Gott liegt es wahrlich nicht. Das Ich muss immer wieder abgesetzt werden. Und Jesus muss auf den Thron. Ja, Vater, nicht wie ich will, wie du willst. So wie Jesus es vorgemacht hat und im Willen des Vaters blieb, so sollen wir dem nachfolgen und es auch so tun und im Willen Jesu bleiben. Ich möchte allmählich zum Schluss kommen. Wir haben den Willen Gottes für die Gemeinde betrachtet. Es soll nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Wir haben gesehen, dass Jesus es genauso gemacht hat. Er ist 33 Jahre in dem Willen seines Vaters geblieben und nicht einen Tag oder eine Sekunde aus diesem Willen herausgefallen. Und die Frage war, was können wir dazu tun, damit es auch in der Gemeinde Jesu so geschieht, dass es durch den Geist und nicht durch unser Fleisch geschieht. Und wir haben gesehen, dass das Geheimnis ist, in Jesus zu bleiben. Denn wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und da hatten wir gesehen, wenn es darum geht, im Willen Jesu zu bleiben, dann geht es darum, eine Herzenshaltung einzunehmen. Ja, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. In den täglichen Situationen und Entscheidungen, in denen wir herausgefordert sind. Dazu können wir im Alltag immer wieder innehalten oder auch in der stillen Zeit oder beim Bibellesen uns das klar machen lassen. Ich möchte aber jetzt, da ich nur einen Aspekt betrachtet habe, der Vollständigkeit halber noch einen zweiten und dritten, aber nur erwähnen. Ein zweiter Aspekt, um innen zu bleiben, steht im Psalm 1. Da heißt es, glücklich der Mann, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Das heißt, die zweite Hilfe oder die zweite Hilfe, einmal Ja sagen und das zweite, verbringe viel Zeit mit deinem Herrn und seinem Wort. Habe deine Lust am Herrn, deine Lust am Gottes Wort, sinne über ihn und über sein Wort Tag und Nacht. Ja, spüle deine Gedanken regelrecht mit seinen Gedanken. Verbringe viel Zeit mit deinem Herrn und seinem Wort. Das ist die zweite Hälfte. Und die dritte möchte ich noch erwähnen. Das ist der Schatz der geistlichen Lieder. Denn in Epheser 5 steht, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also die dritte Hilfe wäre, singt dem Herrn Loblieder, ermutigt einander damit und dankt, dankt, dankt. Ich möchte zum Schluss nochmal zusammenfassen. Wie können wir es schaffen, dass der Geist Gottes uns regiert in der Arche, indem wir in Christus bleiben? Und da habe ich eine Sache sehr ausführlich behandelt, nämlich in den täglichen Herausforderungen eine Herzenshaltung einzunehmen, dein Wille geschehe. nicht mein Wille. Und zwei weitere Hilfen, kurz angesprochen, verbringe viel Zeit mit deinem Herrn und seinem Wort. Und als drittes den Schatz der Psalmen und geistlichen Lieder, als Ermutigung untereinander und als Gotteslob. Singe, lobe und danke dem Herrn alle Zeit für alles. Amen.